redet, ist nicht tot.
Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu berichten. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Du warst in Istanbul.
Richtig,
das
genau.
Das ist in Türkei. Na, das ist sowohl in Europa als auch in Asien, oder wie war das?
Genau.
Getrennt durch den Bosporus.
Ja, also in Istanbul ist irgendwie alles getrennt durch den Bosporus. Oh. Weil der Bosporus ist irgendwie ein ziemlich breites Ding und da ragen dann immer so Partikel von Istanbul hinein. Und im Prinzip besteht das Ding aus mehr Wasser als Land, hat man so das Gefühl. Und man bewegt sich irgendwie die halbe Zeit mit der Fähre in der Gegend herum.
Also, ist das so wie so ein Kanalsystem wie Venedig oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das ist eben so eine, also wie so eine Meerenge. Und so ein bisschen wie Gibraltar oder so, ja. Es kommt so von allen Ecken, kommt so ins Meer hinein und trifft sich so. Mhm. So ein bisschen. Also da gibt's dann auch noch Inseln und so ein paar. Das sind dann so die Prinzeninseln, heißen die. Mhm. Über die, da waren wir auch, da kann ich auch ein bisschen noch was zu erzählen. Und ansonsten gibt's da, also wie gesagt, man hüpft irgendwie so mit der Fähre so von Landausbuchtung zu Landausbuchtung.
Ach, und, verstehe.
Genau. Also das ist eigentlich auch sehr, sehr angenehm, weil Fähre kostet irgendwie einen Euro. Dann trinkt man da noch ein Teechen, der kostet irgendwie 50 Cent so ungefähr umgerechnet. Oder 30 oder so. Und kann dann da immer so ganz gemütlich sitzen und vor sich hin tuckern und das ist alles mal ganz nett. So, weil Bus macht auch keinen Spaß und ansonsten musst
du
halt irgendwie...
Wo macht's das schon?
Ja. Ja, nee, so gar nicht, ne? Und ansonsten gibt's Straßenbahnen, so für die Innenstadt. Und mittlerweile ist man auch dabei, eine Metro zu bauen. Die wird auch sukzessive größer. Mhm. Und aber ich glaube, so Fähre ist einfach immer noch somit das schnellste und angenehmste derzeit.
Wie bauen die denn eine Metro in so einer hochverdichteten Stadt? Also ich vermute mal, dass sie hochverdichtet ist. Ich war da noch nie, aber das heißt ja.
Ja, aber sie ist so unfassbar hügelig. Also du, wenn du irgendwo reinbohrst, ist das relativ wurscht, weil es geht dann immer sehr schnell, sehr hoch. Also du hast sehr schnell viel Erde über dir und dann erst kommen die Häuser.
Okay.
Also du siehst, das Lustige ist, in Istanbul bist du immer orientiert, weil es ist so hügelig, dass du fast immer irgendwo am Hang bist. Und irgendwas sieht man immer, ein Stück Wasser oder man sieht irgendwie da drüben eine Moschee, die man kennt oder da irgendwie ein Türmchen, das man kennt oder so. Es ist recht einfach, sich da zu orientieren. Aber das Problem sind so ein bisschen die Ausmaße. Also Istanbul ist von der Ausdehnung her 130 mal 150 Kilometer groß.
Ach du Scheiße.
Ja, das ist richtig groß.
Ich glaube, die Stadt, in der ich lebe, Berlin, hat irgendwie sowas wie 50 mal 35 oder so.
Ja, es sind ja auch nur 3 Millionen Leute.
Ja, wie viel wohnen in Istanbul?
20.
Und inoffiziell?
Keine Ahnung.
Okay.
Aber die Stadt ist halt in letzter Zeit sehr, sehr, sehr groß gewachsen. Und so die originalen Istanbuler, das ist so, weiß nicht, so 1 Million oder so, also wirklich ein kleiner Teil. Und dann kamen halt sehr viele Leute so auf Arbeitssuche, landfluchtmäßig, irgendwo aus Dings Anatolien so und haben sich dort angesiedelt. Und viele von denen leben halt so in ihrem eigenen kleinen Vorörtchen irgendwo am Ende der Welt, wo nie eine Metro jemals hinkam. Und viele kommen einfach auch in die Innenstadt so nicht rein, weil es einfach keinen Grund gibt. Also was sollen sie da? Ja.
Gibt es also bei so großen Städten, wo viel Zuwanderung herrscht, gibt es irgendwann noch so eine Slum-Bildung? Hat Istanbul das auch?
Ich war nicht in den Außenbezirken. Die kenne ich halt nicht so richtig. Aber was es halt gibt, sind so runtergekommene Altbauviertel. Ja. Also original bestand Istanbul ja aus so Holzhäusern. Und die sehen erstmal ganz idyllisch aus, wenn man die schön renoviert. Aber es gibt weiter außerhalb, wir waren da natürlich nicht, weil bei einer Pressereise kommst du auch nicht hin. Und ich habe es auch noch nicht geschafft, da selber hinzukommen, weil die Stadt ist sehr groß und es gibt sehr viel zu sehen. Aber es gibt so Außenbezirke mit den runtergekommenen Holzhäusern, wo dann zum Beispiel dann nur Roma wohnen. Mhm. Und das muss wohl relativ nah an so einer Slumbildung dran sein, mhm. ja. Also das sind dann halt auch Häuser, die haben kein vernünftiges Sanitärsystem und keine Heizung und nix. Also,
du sagst, ja. du hättest es noch nicht geschafft, in die Außenbezirke zu kommen. Warst du schon öfters in Istanbul?
Ich war jetzt zweimal da.
Okay.
Ja.
Wie lange warst du jetzt da?
Ich war von Sonntag bis Donnerstag.
Das reicht genau. dann vermutlich exakt gar nicht und das du hättest reicht. Auch zu Hause bleiben können oder so ähnlich.
Nee, also das jetzt nicht. Okay. Also jedes Mal sieht man ein bisschen mehr und macht ein bisschen mehr und kriegt ein bisschen mehr mit. Also ich habe jetzt schon ein paar Dinge gesehen, die ich beim ersten Mal nicht gesehen habe. Die Dinge, die die in der Pressegruppe gemacht haben, wo ich dachte, so, kenne ich schon. Ja, da habe ich mich dann ausgeklinkt und habe was anderes gemacht. Also ich bin zum Beispiel nicht in den Topkapi-Palast nochmal gegangen. Der ist wunderschön, den kann man sich auch angucken. Das ist halt so der alte Sultanspalast. Mhm. Ne? Und ganz toll, mit so ganz vielen blauen Kacheln. Und dann gibt's da auch extra nochmal den Harem. Muss man auch extra Eintritt zahlen. Lohnt sich aber. Wunderschön. Auch ganz netter Palastgarten mit so kleinen Pavillönchen und so. Also ganz, ganz reizend. Wirklich wunderschön, sollte man sich unbedingt angucken. Aber ich meine, du gehst auch nicht zweimal irgendwie ins Schloss Neuschwanstein. Ja, das ist dann okay.
Stimmt.
So, nicht im Abstand von 3 Jahren. Also dann hat man es irgendwie doch.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich war vor 30 da. Mhm. Ja, könnte man eigentlich nochmal gucken gehen.
Ja, dann ging es mal wieder. Ja, ja. Ja, ich denke so, ich weiß
nicht. Also Neuschwanstein, nicht Istanbul, ja. Da war ich noch nie.
Nee, so in 20 Jahren gehe ich da bestimmt auch gern mal wieder rein, aber so jetzt ist irgendwie, ich kann mich ganz lebhaft erinnern, wie es da so aussah. Was ganz lustig ist, du hast ja hier in den Palästen, also in den deutschen Palästen und Schlössern, hast du ja auch immer so orientalisierende Zimmerchen und so, ne? Mhm. Und in Istanbul kann man da mal so ein bisschen genauer hingucken, was die Wanddeko so macht. Und da sieht man dann auch, dass die mitteleuropäische Landschaftsgemälde da eingebacken haben. Weil es ist ja voll exotisch, ne?
Stimmt.
Weil ich finde den
ja, klar, warum sollten die das anders machen als wir,
ja,
ne?
Ja, ich finde umgekehrten Exotismus finde ich so lustig, ja? Also, weil das ist wieder so ein ganz anderer Blick auf unsere Kultur. Und natürlich gab es das überall, ja. Also es gab nicht nur irgendwie die Chinoiserien bei uns.
Ist das dann wirklich so der rührende Hirsch? Nee.
Nee, das waren so ganz normale barocke Landschaftsgemälde. Okay. Also so, naja, Tempelchen und Bäumchen und so, ne? Mhm. Wie man sie halt hatte, so im 17. Jahrhundert, ne? Und das gibt's auch zum Beispiel in China, ja. Also ich habe mal in irgendeiner China-Palast Ausstattungsausstellung irgendwo, ich glaube in Mannheim oder vor 100 Jahren. Es hat mich aber sehr beeindruckt, das war ein Wandschirm und da waren so China-Style, ja, die haben sich aber große Mühe gegeben, das irgendwie europäisch darzustellen mit so Rokoko-Damen mit ganz hohen Perücken. Und das war dann natürlich der letzte Schrei, weil das war dann natürlich so europäisch mäßig, ne? Das hatte man dann so. Und bei uns halt genau umgekehrt, ja. Bei uns waren dann die Wandpaneele oder die Kaminschirme dann mit irgendwelchen Chinoiserien bemalt. Ja. Also man denkt dann immer so, ja, das ist so Exotismus, man stülpt da sowas über. Ja, aber die anderen haben es genauso gemacht.
Ist das denn, also sind das dann deren Exotismus, sind das authentische Impressionen, die die da irgendwie verarbeitet haben? Oder ist das, wie sie sich vorstellen, dass barocke Gemälde zum Beispiel aussehen?
Teils, teils. Also bei den Chinesen waren es eher so Impressionen durch chinesische Maler. Aber was ich am Topkapi gesehen habe, das war, glaube ich, echt. Mhm. Also das hat irgendwie, ich meine, da gab es ja natürlich auch eine ganze Menge Handel einfach. Das war jetzt, Istanbul ist ja jetzt nicht so weit aus der Welt wie Peking. Ja. Da gab es ja durchaus eine ganze Menge Handelsrouten. Und da kam das sicher mal irgendwie als Geschenk von irgendwem oder das kann man sich vorstellen, dass das da hinkam auf halbwegs natürlichem Wege.
Wer hat dich überhaupt eingeladen?
Also dieses Mal war es das Pera Palace Hotel. Und
ein einzelnes Hotel sorgt dafür, dass du...
Ja, aber das Pera Palace Hotel ist eine der absoluten Hotellegenden.
Ach.
Die gehören mittlerweile zu Jumeirah, zu dieser arabischen Gruppe. Und Pera Palace ist so einer der richtig alten britischen Kästen, wie man sie so überall mal findet. Mhm. Und das hat auch eine ganz schöne Geschichte. Und die Geschichte fängt eigentlich mit dem Orient Express an.
Ach.
Mhm. Also Orient Express, Luxuszug, wurde auch als Luxuszug gebaut. Der lief von Paris dann so über Wien und den Balkan runter bis nach Konstantinopel, wie es damals noch hieß. Und hatte auch einen kleinen Bahnhof in der Altstadt von Istanbul. Und in der nicht ganz so alten Altstadt, also es gibt zwei europäische Teile. Das eine ist die Altstadt, da steht der Palast und da steht die Hagia Sophia und da steht alles Mögliche. Und auf der Seite, wo das Hotel ist, das ist Beyoğlu. Und Beyoğlu ist traditionell eigentlich so das Europäerviertel. Und das war mal, also das war so im 12. Jahrhundert war das alles Feld. Und dann bekamen das mal die Genueser geschenkt als Handelsniederlassung. Und dann haben sich die Genueser da breit gemacht. Und das war dann eine ganze Zeit lang immer so Handelsvertretung und dann haben sich immer mehr Europäer dort angesammelt und also mehr so Mittel- und Süd- und sonst wie Europäer. Also ich meine, klar, wir sind da noch in Europa, aber halt so die anderen Europäer. Mhm. Und das ist es eigentlich sehr, sehr lange geblieben und es ist bis heute so das europäisch geprägte Viertel. Und man nannte das Pera. Pera heißt so viel wie da drüben.
Ah,
ja.
Die und wir.
Die, genau. Mhm. Und das, da gibt es dann noch den der Galata-Turm steht da, deswegen auch die Galata-Brücke. Und das ist auch eben so, dass dieser Teil hieß dann Pera und dann gab es noch Galata. Und heute ist das alles so Beyoğlu. So. Und die Leute, die mit dem Orient Express, also dem absoluten Luxuszug, der hatte nur Schlafwagen und Speisewagen, war wahnsinnig schnell und so. Und der ist 1883 eingeweiht worden und wurde relativ schnell populär.
Mit so weit würde ich echt gerne mal fahren, aber sowas gibt's gar nicht mehr, oder?
Also es gibt es teilweise noch so als Touristenveranstaltung, nicht mehr als Linienzug. Aber du kannst, also Orient Express ist mittlerweile eine eigene Tourismuskette geworden. Die haben auch Hotels.
Aha.
Die hatten auch damals Hotels.
Und das heißt, es gibt einen Zug, mit dem ich dann...
Also ich glaube, du kannst teilweise mit historischen Wagen ab und zu noch mal fahren.
Hm.
Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe ihn schon mehrfach gesehen. Er fuhr in den 90er, Nuller Jahren, fuhr er noch.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob er immer noch so fährt. Aber als Linienzug auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt müsste ich mal recherchieren. Aber ich glaube, man kann das so zumindest ab und zu
machen. Die sollen dich gefälligst mal einladen und dann nimmst du mich mit.
Geil.
Dann nimmst du
das nehme ich dich mit. Ja, ja. Und der kam dann eben an. In der Altstadt und da gibt es auch immer noch den alten Bahnhof, der ist heute nur so ein kleinerer Regionalbahnhof, aber halt wunderschön so mit orientalisierenden bunten Glasfensterchen und you name it, we have it, leider in einem ziemlich renovierungsbedürftigen Zustand.
Wollte ich gerade fragen, lassen die sowas vergammeln oder kümmern die sich das
also
so touristisch
er
attraktiv?
Steht, nein, also vergammeln würde ich nicht sagen. Also er wird erhalten, es gibt eine etwas heruntergekommene Bahnhofskneipe. Es gibt ja so alte Männer, die irgendwie Schach und Backgammon spielen und da gibt's auch immer noch so ein paar Blumenkübelchen und so weiter, aber er ist ziemlich, ich würde sagen, verschlafen. Man müsste ihn mal aufpolieren, das wäre sicherlich großartig, aber wahrscheinlich wird er demnächst ein Hotel.
Aha.
Weil alles, womit man in Istanbul irgendwie Geld machen kann, wird momentan gebaut. Weil man sieht das ja schon an dieser Auseinandersetzung um den Gezi-Park. Das ist ja so einer der schönsten. Also Istanbul ist unfassbar eng. Mhm. Und dann gibt es eben den Gezi-Park, was halt so eine grüne Lunge in der Stadt ist und alle lieben ihn und so. Und dann kommt halt Erdogan und sagt, naja, da bauen wir jetzt halt irgendwie eine Mall drauf, weil bringt Kohle. Ja, also ich meine, da sieht man schon so ein bisschen die Geisteshaltung der Regierung. Und alter Bahnhof ist ganz schnicke, mach mal irgendwie ein Hotel draus, könnte funktionieren so, ne?
Ja, wenigstens bleibt das Gebäude dadurch, also die Fassade erhalten.
Wir werden sehen.
Oder so.
Ja.
Ist der Türke derart geschichtsvergessen?
Nein, eigentlich nicht, würde ich sagen. Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht so, wie er mir so entgegenkam, würde ich nicht sagen. Also, aber ja, genau. Und da kam man dann früher so an, ne, in diesem Dings. Und dann musste man auf die andere Seite, also musste man erstmal irgendwo unterkommen. Und es gab halt ganz lange keine gescheiten Herbergen in Istanbul. Also keine, die irgendwie an verwöhnte Europäer, die in Luxuszügen angekarrt werden, in irgendeiner Weise angepasst wären. Und dann hat diese Firma, die den Orient Express betrieben hat, hat gesagt, okay, wir müssen jetzt ein Hotel bauen. Und dann haben sie eben in Pera dieses Pera Palace Hotel gebaut. Das guckt so über den Bosporus und hat eine Terrasse und sieht halt aus, wie diese ganzen englischen Klötze halt alle aussehen.
Ja. Das heißt aber, es ist das im Grunde erste Hotel am Platze gewesen.
Also, ja.
Oder das erste.
Ja. Also es gab noch einige kleinere drumherum. Das Hotel de Londres, das gibt's auch immer noch. Da haben wir auch kurz reingeschaut mit so einer ganz plüschigen, sehr, sehr britischen Hotelbar. Mhm. Also sie sieht wirklich aus wie diesen Pub gibt es hier seit 100 Jahren und der Teppich wurde noch nicht gewechselt. Also so, ne? Und das gibt, also so rundherum gibt es noch so ein paar kleinere Hotels, aber das Pera Palace war schon das Besondere. Und das war auch das Hotel, wo man sagt, angeblich, dass Agatha Christie dort abgestiegen sei und dort den Mord im Orient Express geschrieben habe.
Das waren jetzt aber reichlich Konjunktive.
Richtig. Also man nimmt es an, der Legende willen, aber so ganz genau beweisen lässt es sich leider nicht. Es kann auch sein, dass sie es im Hotel du Londres, da war sie nämlich auch eine Zeit lang, da ist sie auch mal ab, also sie war in beiden Hotels, aber wo sie jetzt genau geschrieben hat, das ist, glaube ich, nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Ja. Und die haben uns eben eingeladen. Das ist, es ist natürlich
warum,
dort ganz.
Warum machen die das? Die haben es doch gar nicht nötig, oder? Also was haben die für ein Interesse daran, dass du jetzt idealerweise positiv und in blumigsten Worten über sie berichtest? Weil da wird doch eh jeder hinwollen, der es sich leisten kann.
Ja, aber normalerweise sind das solche Gedanken wie, wir haben fast nur noch Amis, lass uns doch mal den europäischen Markt ein bisschen ausbauen oder so. Ja. Also man versucht dann ja auch immer so bestimmte Märkte zu erschließen und zu erobern und zu verstärken und so.
Verstehe.
Und da versucht man dann eben doch relativ gezielt zu steuern. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sehr viele Deutsche da waren, ehrlich gesagt. Naja, und.
Ja, weil wir geizig sind, ne?
Ja, das auch. Das auch. Es gibt ja noch eine Geschichte, was den Zwischenraum zwischen altem Bahnhof und altem Hotel angeht. Denn man hat die Leute da eine Zeit lang immer per Sänfte hin kutschiert. Genau.
Genau das Richtige für mich.
Genau. Also sie haben auch eine von diesen Sänften ausgestellt im Hotel. Das wäre sehr eng. Das ist, also da muss ich
rein. Hast du mich gerade fett genannt?
Nein. Du bist groß, Holgi. Du bist größer als ich. Noch so ein bisschen auf die Diskriminierung. Porn, solange man es noch kann.
Genau.
Ne? Ja.
Druff. Immer druff.
Genau. So. Ja, also mir wurde etwas eng, als ich das Ding gesehen habe und die wäre auch sehr eng geworden, sagen wir so.
Egal, und, Sänfte.
Egal,
manchmal, egal, passt schon irgendwie, Hauptsache mich trägt einer.
Ja, und man musste da ja irgendwie diese Leute, dass der zu allem Überfluss, der Bahnhof steht halt unten am Bosporus und du musst die Leute über den Bosporus bringen, was jetzt erstmal nicht so der Akt ist, weil da fährt man mit dem Schiffchen. Aber dann müssen sie den ganzen Berg hoch bis zu diesem Hotel, was halt oben auf, also Pera liegt halt wirklich auf so einem Berg. Und da musst du ja mit den Koffern und allem irgendwie hoch oder mit Kutsche oder Dings. Genau, aber es gibt natürlich was viel Tolleres, was man machen kann. Man kann, weißt du, was eine Standseilbahn ist?
Standseilbahn?
Ja.
Ich kann mir das jetzt nur irgendwie versuchen herzuleiten. Also eine kleine Seilbahn, wo du nur so mit so ähnlich wie so ein Skilift einfach nur eine Plattform hast, auf der du stehst.
Aber Nee. Also eine Standseilbahn. Es gibt noch einige, die so verkehren. Meistens bedienen die ähnliche Strecken wie auch Zahnradbahnen und sehen auch so ein bisschen aus. Nur, dass sie nicht von so einem Zahnrad hochgezogen werden, sondern von einem Seil.
So.
Und üblicherweise ist das eine Schiene. In der Mitte gibt's eine Ausweichweiche und ein Wagen fährt hoch und ein Wagen fährt runter und in der Mitte treffen sie sich und fahren aneinander vorbei.
Mhm.
So. Und dieses Stahlseil, was diese Waggons hält, wird da hast du vorne halt so ein Drehdings, genau wie an der Seilbahn auch. Und das wird dann von einer Dampfmaschine angetrieben. Wurde übrigens bis in die 70er Jahre hinein.
Ach, ich wollte gerade fragen, immer noch?
Nein, nee, mittlerweile nicht mehr. Aber diese Standseilbahn, die fuhr, und das ist der absolute Knüller, die fuhr unterirdisch und ist damit die zweitälteste U-Bahn der Welt. Und die älteste auf dem Kontinent, weil London war halt die davor. So. Die ist dann so da kam einer von irgend so französischer Ingenieur, der in diesem Europäerviertel gearbeitet hat, hat das halt irgendwie ausgerechnet, hat den Bedarf errechnet, kam dann mit dem Plan zum Sultan, sagte ihm hier, U-Bahn, Standseilbahn, dann meinte er, ja, cool, mach mal. Und seitdem hat halt Istanbul diese unterirdische Standseilbahn.
Geil.
Und dieses Ding hat den unfassbar niedlichen Namen Tünel.
Und das fährt auch immer noch?
Das fährt immer noch.
Super.
Und du kannst halt irgendwie für ein Apfel und ein Ei kannst du da mit dem Tünel fahren. Und die ist auch wahnsinnig kurz. Die fährt nur irgendwie 600 Meter oder so. Aber die fährt halt diesen wahnsinnig steilen Berg hoch.
Ja, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie in ist das Marburg, ne, wo du mit dem Aufzug zwischen Ober- und Unterstadt hin und her fährst, was eigentlich auch irgendwie ein bisschen lame ist, aber es ist halt ein Aufzug. So in der Stadt.
Ja. Genau. Und diesen Berg da, also wenn du diesen Berg immer hochschnaufst, du lernst ihn irgendwann hassen, ne? Weil es ist teilweise echt steil. Und wenn du da mit der Tünel ein bisschen abkürzen kannst, so mit deinen Einkaufstüten, bist du echt dankbar. Und die gehört halt zum ganz normalen Istanbuler Verkehrssystem. Also die haben so eine Magnetkarte, die kannst du irgendwie vollladen und dann legst du die auf so ein Fensterchen, das macht Beep, du gehst durch die Schranke und dann ganz normal so, ne?
Mhm.
Also gehört halt normal zum U-Bahn und allen möglichen Systemen dazu. Ja, und dann kann man mit der Tünel hoch und dann ist man an diesem Platz, der heißt auch Tünel. Und da ist dann, also bist du mitten in Pera und hast ein Hotel und auch die Haupteinkaufsstraße ist da direkt so, die Istiklal Kadesi heißt die. Und auf der Istiklal, wenn du da dann immer noch fußlahm bist, dann kannst du dich in die Straßenbahn setzen. Und da fährt so eine historische Straßenbahn, die ist ganz geil. Das ist so ein kleiner, also so innen alles mit Holz und so Lederschlaufen zum Festhalten und so. Also du kannst wirklich so eine seltsame historische Bahn nach der nächsten abfahren. Das ist irgendwie, ja, eigentlich praktisch von Frankfurt aus, wenn du mit dem Orient Express fahren würdest, ja, gehst du irgendwie bis Taksim, also ich fährt zwischen Tünel und Taksimplatz immer hin und her, kommst du bis zum Taksimplatz nur in irgendwelchen abgefahrenen historischen Dingern. Also auch ganz lustig. Ja.
Du sagtest gerade Einkaufsstraße. Ist Shopping eine Option für Istanbul oder ist das eigentlich Zeitverschwendung, weil es viel geilere andere Sachen zu sehen gibt?
Naja, natürlich will man immer shoppen, das ist ja klar. Also, ja.
Was shoppt man da?
Also, ganze Menge. Klassischerweise geht man natürlich auf den Basar.
Mhm.
Und es gibt zwei Basare. Es gibt einmal den ägyptischen Basar, das ist der Gewürzbasar. Der ist total schön, also das Gebäude ist wunderschön, ist halt auch uralt, ja. Und das ist allerdings wahnsinnig teuer. Das heißt, man sollte möglichst nicht dort kaufen, sondern woanders. Macht aber nichts. Kann man trotzdem machen, um Spaß an der Freude willen. Und dann gibt's halt noch den anderen alten Basar. Das ist halt so ein labyrinthartiges Konstrukt. Ich verlaufe mich da jedes Mal. Das ist wirklich unglaublich, weil der besteht halt aus ganz vielen Gängen und Höfchen und so. Und rundrum gibt's noch ganz viele enge Gassen. Also du läufst halt durch dieses überdachte Teil und diese Höfchen, da sind halt früher irgendwann mal so die Karawanen mit ihren Kamelen angelandet. Und dann haben die Kamele da irgendwie in die Höfchen gestellt und haben halt irgendwie da verkauft, ne? Mhm. Aber in den Höfchen sind halt heute irgendwie Cafés oder auch halt Verkäufer. Und ansonsten, es ist halt, da wurde dann in der Mitte gibt's halt so einen relativ wirklich alten Teil und dann wurde immer mehr angeflanscht und angebaut und dann wieder vergrößert und wieder erweitert. Und man kann sich immer schön die Decken angucken, weil das Ganze sieht so ein bisschen ja so kathedralenartig aus, weil das sind halt wirklich so wie so Kreuzgänge eigentlich.
Ja. Ja,
also ist halt auch genauso alt und ist halt auch genau aus der Zeit. Also das ist halt, das geht bis ins Mittelalter zurück. Ja. Und ja, man kann da auch echt eine ganz schöne Zeit verbringen, aber man sollte halt irgendwo in den Gassen kaufen, weil da ist es deutlich günstiger als im Basar selber. Und der Hammer-Tipp ist, kauf nie da, wo man dich anspricht. Kauf immer da, wo die Verkäufer gelangweilt rumstehen. Die haben die guten Sachen.
Ja? Wie kommt das? Also, ja, okay, nee, ich überlege gerade, wie das kommt.
Also,
weil sie es nicht nötig haben, einen anzusprechen? Nee, so funktioniert es nicht.
Naja, doch, also die dich ansprechen, die verkaufen den Touristenramsch.
Okay.
Und diejenigen, die halt nicht groß Terror machen, also ich habe zum Beispiel eine wirklich alte Kette gekauft von jemandem, der sich so unfassbar hat runterhandeln lassen. Man muss handeln, man muss immer handeln.
Ja, das ist klar.
Das ist klar. Also
es geht, glaube ich, nur irgendwie in Nordwesteuropa kann man nicht handeln, ansonsten ist das ja weltweit ganz normal.
Ja. Genau. Und du musst halt wirklich brachial handeln. Und
nur beim Essen nicht, ne? Also das habe ich in Asien gelernt.
Nee,
du verhandelst über alles, nur nicht über Essen, nie.
Genau.
Ja.
Und da war es halt so, ich bin da halt reingelaufen und der hatte irgendwie ganz tolle alte, wunderschöne alte Perlenketten mit so Halbedelstein-Einlegearbeiten und alles pipapo. Also ich habe gesehen, die Dinger sind alt und die sind echt und die sind nicht irgendwie Touri-Silber, so.
Mhm.
Und bin da halt hin, hab geguckt und der war irgendwie total desinteressiert und hat die ganze Zeit mit seinen Kumpels gelabert. Und ich habe halt nebenbei versucht, mit ihm zu handeln, hat wieder angeguckt, war wieder skeptisch, war wieder kurz vorm Weggehen und so. Dann meinte er irgendwann so, naja, eigentlich ist es mir egal, weil ich verkaufe eh keine Ketten mehr, ich verkaufe jetzt Uhren. Das Zeug muss eh weg.
Super.
Ja, nimm's mit. Und ich so, ja, okay, ja. Und habe jetzt halt irgendwie so eine echt geile, uralte Kette für irgendwie, ich weiß nicht, 20 Euro oder so, ja, was halt eigentlich, also was halt echt ein Witz ist.
Mhm.
Für das Ding.
Wie handelt man in der Türkei?
Mhm.
Es gibt ja so verschiedene Strategien. In Indonesien zum Beispiel, da war es immer so, dass du hast deinen Preis gesagt und wenn er den nicht bestätigt hat, dann bist du halt einfach gegangen. Und dann kamen die Leute dir hinterher, jedes Mal.
Gehen ist immer super. Musst du halt testen.
Hat in Thailand nicht so gut funktioniert, fand ich zum Beispiel. Also in Thailand war mit Gehen irgendwie, da sind sie nicht so schnell gekommen.
Ja, China ist auch super, da musst du auch gehen.
Aha.
Ja, aber eigentlich, ja, das musst du ausprobieren. Also wenn du gehst und der kommt dir nicht hinterher, dann will er auch nicht.
Ja.
Also dann ist irgendwie, dann weißt du, okay, du hast jetzt wirklich einen harten Knochen und Dings, ne?
Ja.
Aber normalerweise, normalerweise funktioniert es schon ganz gut. Ja. Ja, und und da kann man sich halt echt auch schon eine ganze Weile verlustieren, kann halt irgendwie sein Käffchen trinken. Also du kannst ja dort, Kaffee. Also es gibt ja in der Türkei 150.000 verschiedene Kaffeekulturen, die parallel existieren.
Ach je.
Du hast den normalen türkischen Mokka. Das ist halt der richtig gut aufgekochte, ne? So der traditional style in so einer Mokka-Kanne. Und dann wird der richtig mit Kaffeesatz und Dings, ja?
Mhm.
So. Das ist der Klassiker. Was jetzt total modern ist, was jetzt alle natürlich auch haben müssen, ist halt so der Lavazza Latte Cappuccino Dingsbums, ja.
Mhm.
Das haben so die modernen Cafés jetzt alle. Und kriegst du natürlich auch im Basar, klar. Weil da gibt's auch moderne Cafés. Und was eine Zeit lang dort.
Gibt's da Starbucks?
Ja.
Au, faszinierend.
Ja. Gibt's Starbucks?
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich bin aber dran vorbeigelaufen, dachte so.
Nein.
What the fuck?
Genau, nein.
Warum?
Die?
Warum?
Das ist, ja.
Ja. Klar, nee, es gibt, also krass. Auf der Istiklal, auf der großen Einkaufsstraße gibt's einen Starbucks und bestimmt auch irgendwo in der Altstadt.
Na, aber wiederum klar, ich meine, wenn du in so einer Kaffeekultur eigentlich groß wirst, dann ist das auch wieder was Exotisches, so ein Starbucks-Ding.
Ja, ja, aber jetzt pass auf.
Okay.
Du kriegst erstaunlich oft Nescafé. Und zwar den fiesen Röhre-Nescafé.
Ja.
Weil den haben nämlich die ganzen Verwandten aus Deutschland mitgebracht und der war total future.
Oh, fuck.
Ja.
Kann denn dem Türken nicht mal jemand sagen, dass früher auf der richtigen Fährte war?
Onkel Mehmet arbeitet in Wolfsburg, ach ja, Gott, und bringt irgendwie Nescafé mit nach Hause, schützt du einfach Wasser drauf, oh, it's magic, ja. Mhm. Und das fanden die so geil, dass halt Nescafé eine Zeit lang total hip war, weil der eben von den Gastarbeitern mitgebracht wurde und halt als total fortschrittlich galt. Und deswegen gibt es da eine hartnäckige Nescafé-Kultur. Wir haben sie versaut, die Türken, ja. Und ja, da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen und sagen so, nee, mach mal lieber so, wie der Opa gemacht hat. So ist mir irgendwie gerade lieber.
Ja. Wir haben dem Türken den Kaffee versaut. Es ist furchtbar. Ja. Es ist echt furchtbar.
Es ist wirklich furchtbar, ne? Ja. 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 Leitkultur.
Wenn man Urlaub machen will in Istanbul, mhm, und sowas bucht, wie funktioniert die Hotelsterne-Kategorie? Das ist ja auch sowas, was in anderen Ländern immer mal zu Irritation führen kann.
Also ja. So. Also ich
3 Sterne an der Playa de Palma ist halt echt schlimm, wenn du Mallorca-Urlaub machen willst.
Ich kenne jetzt 2 Hotels. Ja. Also ich war jetzt in diesem 5-Sterne-Klotz, wo ich sagen muss, naja, die Zimmer waren jetzt auch nicht so der ganz große Brüller. Also da habe ich schon anderes gesehen. Also ich war schon immer in einem anderen Agatha Christie Hotel, im Old Winter Palace in Ägypten, in Luxor. Da hat sie nämlich den Tod auf Nil geschrieben, auf der Terrasse.
Ja.
Und das war nochmal eine andere Nummer irgendwie. Also da war mehr so mit abends aufs Bett gestreuten Rosenblätterchen und hier nochmal ein Körbchen und da nochmal ein Dings. Und die Zimmer waren auch so richtig oldschool noch. Und also das war irgendwie nochmal ein bisschen, da standen dann so die Silbervitrinchen im Flur überall. Ja. Also das Para Palace haben sie jetzt ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr modernisiert. Die ganze Eingangsbereich, die Bar und so, das ist alles noch ganz wunderhübsch. Mhm. Aber für mich sind die Zimmer und die Gänge und so, das ist mir ein Tacken zu modern. Wobei, was man im Para Palace besichtigen kann, was wirklich lustig ist, ist der älteste Aufzug. Der zweitälteste Aufzug Europas.
Mhm. Der älteste, genau.
Im Eiffelturm.
Ach.
Mhm. Genau, und nach dem Eiffelturm haben sie den im Para Palace gebaut. Und der ist auch richtig alt. Also das ist so eine Holzkabine, die schwebt so im Raum und wird dann irgendwie von so relativ, also du hast so Säulen, ne? 4 Eisengusssäulen und dann halt sehr viel Zahnradwerk und so. Also es ist alles, liegt alles so, es riecht sehr nach Industrialisierung. Mhm. Und dann geht man immer raus in den einzelnen Stockwerken. Also die haben ja keinen Aufzugsschacht, sondern der ist wirklich, der ist zu sehen. Du hast halt so ein normales Schautreppenhaus, ein richtig großes Treppenhaus mit Treppe und Teppich drauf auf den Stufen und so. Und in der Mitte dieses Treppenhauses fährt halt dieser Aufzug. Mhm. Weil das war ja nichts, was man irgendwie in die Wand gebaut hat, weil man musste es ja zeigen, dass man das hatte, ne? Mhm. Und man ging dann immer raus durch so vollkommen grotesk mitten in der Wand stehende so schmiedeeiserne Portale ging man dann so in die Geschosse hinein. Völlig also sehr abgefahren. Und was auch ganz geil ist die der Salon. Also es gibt natürlich einen Teesalon, der ist auch hinreichend plüschig. Mhm. Und der hat oben so ein ganz interessantes Glaskuppelkonstrukt. Also es gibt so eine Reihe, also 2 Reihen von Glaskuppeln, die mit blauem Glassteinen verkleidet sind. Die hängen wiederum an einer Eisenkonstruktion. Und das ist wirklich so Industrialisierungsfrühzeit, wir zeigen das, was wir alles Tolles aus Eisen machen können. Mhm. Ja. Und guck es dir bitte an, wir mauern es nicht ein, wir zeigen es euch, wir zeigen euch die Konstruktion. Ja. Die liegt da halt richtig frei und man kann sich angucken. Man konnte diese Kuppeln auch öffnen, weil es gab natürlich früher keine Klimaanlage, es wurde heiß und dann hat man dadurch so einen Luftstrom erzeugt. Mhm. Ja, ja. Also es gibt schon ein paar sehr spektakuläre Features, weshalb man in dieses Hotel gehen kann und sollte vielleicht auch mal.
Es ist sauteuer, ja. Oder?
Es ist natürlich sauteuer und wie gesagt, die Zimmer sind jetzt nicht so geil. Ja. Mhm. Also die sind auch nicht sehr viel toller als im Intercotti irgendwo. Mhm. Ne? Ja, ich war noch mal in einem anderen Hotel dort, das letzte Mal gewesen. Das war auch sehr, sehr nett. Das war so ein alter Stadtpalast, eigentlich gleich beim Pera um die Ecke. Und das ist auch das, was ich eigentlich empfehlen würde. Das heißt Adahan. Das liegt so bei, ja, 100-120 Euro pro Nacht. Was jetzt irgendwie okay ist. Hat halt 4 Sterne. Ist so ein bisschen mehr schlichter eingerichtet. Halt mit so alten, abgebeizten, hellen Möbeln. Und aber halt auch sehr alt und sehr, also so ein bisschen stylischer einfach. Also mir gefiel das sehr, sehr gut und fand auch die Leute da sehr nett. Und teilweise sieht man auch so die alten Fresken noch an der Wand und so. Also es ist echt auch schön. Und wenn ich dahin würde, ich würde dahin gehen, ehrlich gesagt. Mhm. Oh, liegt auch super. Vor allem, weil das Pera liegt halt direkt an der Hauptstraße, ne? Da kriegst auch du auch, doof. Da hast du, ja, und im Adahan, da hast du halt irgendwie bisschen mehr Ruhe, weil das liegt so im Gassengewirr. Da musst du halt jedes Mal dem Taxifahrer aufmalen, wo du hin musst. Aber dadurch hast du halt auch kaum Durchgangsverkehr und es ist irgendwie sehr viel ruhiger gewesen. Mhm. Ja.
Gibt es eigentlich sowas wie ein Stadtzentrum in so einer Riesenstadt?
Ja, es gibt natürlich die Altstadt, klar. Also die gibt es auf jeden Fall und da ist eben mit Bazar und allem Pipapo. Wobei sich die Leute, wenn es zum Beispiel schönes Wetter ist, wenn Feiertag ist, also an dem einen Tag, wo ich da war, war auch Feiertag, nämlich Tag der Jugend und des Sports. Mhm. Und das war ein klassischer Feiertag, alles war unterwegs und man setzt sich dann an das entlang der Altstadt, läuft ja auch die alte Stadtmauer und außerhalb der Stadtmauer ist eben das Ufer grün mit Bäumchen und so. Da läuft auch die John F. Kennedy Straße und die läuft halt so einmal um die Altstadt rum.
Ich suche gerade die Altstadt auf Google Maps, aber ich glaube, ich scheitere gerade.
Du musst nach Eminönü gucken.
Eminönü, okay, erzähl ja weiter, ich suche derweil Eminönü.
Genau, das ist eigentlich so das Altstadtzentrum. Und da sitzen die Leute halt hauptsächlich so am Bosporus unten auf dem Grünstreifen, der halt auch wirklich recht breit ist und wo es auch Spielplätze gibt und alles. Und Kastanienverkäufer und Sesamkringelverkäufer. Und das ist sowieso ganz wichtig, alle 3 Meter muss mindestens ein Kastanienverkäufer, ein Maisverkäufer oder ein Sesamkringelverkäufer sein. Also es gehört echt dazu und die haben auch so ganz bestimmte alte Röstwagen und Verkäuferwagen, die sind so in rot-weiß gestrichen und die sehen auch ganz, ganz süß aus. Und ja.
Das klingt jetzt eintönig, aber ich glaube, kulinarisch ist das alles andere als eintönig da unten, oder?
Das ist total, ja. Also das ist, ja klar, weil erstens hast du Fisch. Mhm. Es gibt also bergeweise Fisch in allen Variationen, es gibt alle möglichen Meeresfrüchte, es gibt natürlich Köfte ohne Ende und du kannst auch Köfte geil machen. Also ich habe zum Beispiel Pistazienköfte gegessen, danach wow. Willst du in Deutschland nichts mehr an Köfte, dann hast du Köfte durchgespielt.
Ja.
Und es gibt eigentlich echt so viel. Ja, es gibt natürlich wie heißen denn diese kleinen Nudeln nochmal? Die sind so geil.
Kleine Nudeln?
Ja, diese kleinen Nudeln, die man so mit so Joghurtsoße isst, die habt ihr da in Berlin, habt ihr die auch? Die habe ich da schon gegessen, ja.
Ich habe die hier noch nicht gegessen.
Doch, 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 die gibt's
hier. Wenn ich zum Türken gehe, esse ich immer Lamm, weil das...
Ja, Lamm ist auch geil, genau.
Ich komme halt immer nicht weiter als zu, Lamm.
Ja,
und
dann genau.
Dann habe ich den Salat, ja.
Genau. Und dann gibt's halt, ja, massenhaft Gemüse in allen Variationen und es gibt eh alles. Also wenn du halt hoch auf die Istiklal gehst, dann kriegst du auch guten Burger. Also Ja, das wird schon nicht so schnell eintönig. Also das ist wirklich nicht das Problem. Es gibt halt auch bergeweise Zeug, was man einfach so auf die Hand essen kann. Das ist halt ganz geil. Ja. Was ich noch gemacht habe, wo ich noch erzählen muss. Ich war im Hammam das erste Mal. Mhm. Und das ist ziemlich geil, weil es gibt nicht mehr so viele alte Hammams, ungefähr noch ein Dutzend in Istanbul. Mhm. Und wenn die aber alt sind, dann sind die richtig alt. Also was ist das? Da gibt's so Hammams aus dem 14., 15. Jahrhundert. Ja, also richtig alt. Und das ist sehr, sehr nett. Und ich war in dem einen Hammam. Da sind die total stolz drauf, dass irgendwie der Guardian sie zu den Number One Bathhouses of the World gewählt hat. Und da haben sie dann auch so ein Schild aufgehängt, der Guardian schreibt, lalala und so. Sind sie super stolz, finde ich total geil. Aber ansonsten ist das halt wirklich so ein etwas verschlafenes Ding in so einer Seitengasse, wo lauter alte Damen sind. Und du gehst, also es ist eigentlich für Männlein und Weiblein, du wirst halt getrennt irgendwann, so nach der Eingangshalle wirst du Geschlechter separiert, aber gefühlt wird das Ding irgendwie von alten Damen geschmissen. Du gehst halt rein, suchst dir auf seiner Menükarte so aus, was du halt haben willst, und ich habe halt das Komplettpaket mit Abschrubben und Massage genommen. Mhm. Das ist nicht günstig, das kostet 50 Euro.
Ja, ich war im April in London im Urlaub und habe mich da rasieren lassen.
Ah, okay.
Ja, das hat auch echt wehgetan. Aber ich dachte mir auch so, when in London? Mhm, also einmal genau. Im Leben kann man das ja mal machen.
Ja, und im eins der ältesten Hammams Istanbul genau. Sich nach allen Regeln der Kunst abschrubben zu lassen, das ist echt ein Erlebnis. Ja.
Also wie lange hat das gedauert insgesamt, dieser Besuch?
Ja, so ein gutes Stündchen, würde ich sagen. Ja, also du gehst halt erstmal so in so eine Kabine rein und die waren halt auch richtig schön alt und da steht dann auf so einem Tischchen, steht so ein Wäschen, ein Blumensträußchen, so ist alles ganz süß und ganz putzig. Und du kriegst dann halt so eine Dame zugeteilt und die führt dich dann so in, wenn du dich dann auf Holzpantinen und dein Handtuch umhast, wirst du so durch diese Kuppelsaal, der die Eingangshalle ist, da stehen dann so niedrige Teetischchen, da kannst du noch so ein bisschen chillen, führt sie dich erstmal durch so einen Vorraum, da sind auch nochmal niedrige Tischchen, und dann kommst du in den eigentlichen Hammam rein. Und das ist halt auch so ein uralter Kuppelsaal, also wirklich, wie du es dir in diesen Gemälden aus dem 19. Jahrhundert, diese Ingres-Gemälde, ja, genau so sieht's da aus. Du kriegst so ein gestreiftes Baumwolltuch mit Troddeln dran, ganz einfaches, gewebtes. Dann setzt du dich da irgendwie auf diesen Marmor, der von unten auch richtig warm ist. Und das Ganze ist halt relativ rund, also wie so eine runde Kapelle. Und in der Mitte ist so ein beheizter Marmortisch, also der ist auch relativ groß, da passen mehrere Leute drauf. Und dann über dem Ganzen ist eine große Kuppel, die so durchbrochen ist an mehreren Stellen, wo dann so die Sonne reinscheint, so in Strahlen, ne? Und diese Kuppel steht auf Säulen mit korinthischen alten Kapitellen und du siehst halt, dass da irgendwie seit x 100 Jahren das Wasser durch rein sifft. Mhm. Und weil es hat sich überall, haben sich schon so Stalaktiten gebildet, ja, also kommt schon so der Kalk irgendwie schon so runtergeflossen, ne?
Super.
Und die Wand ist auch mit Marmor verkleidet. Da sind dann so Muschelwasserbecken mit so dicken Messingwasserhähnen. Und da fließt dann auch so das warme Wasser raus. Und wenn du dann irgendwie da sitzt so und schwitzt so vor dich hin, irgendwann mal kommt so eine Dame, grinst frech, kippt dir Wasser über, ja, aus so einer Silberschüssel. Und dann sitzt du da und schwitzt weiter, kriegst wieder einen Wasserschwall ab, dann sitzt du weiter da und irgendwann kommt deine Masseuse rein. Und dann musst du dich auf dein Handtuch legen und dann wirst du halt abgeschrubbt, erstmal mit Seife, und dann zieht sie sich so ein Handtuch, so einen kleinen Handschuh an aus Wildseide und schrubbt dich ab von oben bis unten, und da kommen dann richtig schön die schwarzen Röllchen so überall aus der Haut runter, weil da bist du halt einfach gepielt bis zum geht nicht mehr. Und dann wirst du halt auch richtig mit dickem Seifenschaum massiert. Ja.
Gott.
Und das ist so.
Gibt's das auch für Jungs oder ist das nur für Mädchen?
Also, ja, das gibt's auch für Jungs, nur du wirst dann halt von Jungs abgeschrubbt, aber klar,
ja, das
gibt's
ja auch.
Das logisch.
Ist ja egal.
Ja, genau.
Okay. Ich dachte, das wäre jetzt die Sonderbehandlung für Frauen oder sowas. Das hätte ich jetzt sehr tragisch gefunden.
Das gibt's genauso auch für Jungs. Und wie ich da hinkam, war halt wirklich, da war so eine Familie da, also wirklich Oma, Mutter, Enkel. Und die drei Mädels haben sich da irgendwie einen schönen Tag im Hammam gemacht, haben sich abschrubben lassen bis zum geht nicht mehr. Die Oma ist dann halt immer ein bisschen vorsichtig gedackelt, hat sich dann halt immer am Ärmchen festgehalten von ihrer Masseuse. Und du hast halt gesehen, die Leute waren halt teilweise echt alt, die da waren. Die haben so eine geile Haut. Das ist krass, wenn du das, ich dachte echt so, wenn ich in dem Alter so eine Haut habe, ja, dann bin ich echt zufrieden.
Der musste in Frankfurt einen Hammam suchen,
ständig ab und zu mal.
Aber wahrscheinlich ist das bei uns ein Luxusding und ja, bei denen, ist das in der Türkei, ist das in den Alltag integriert oder ist das auch so ein, wir fahren mal ins Phantasialand Luxusgedöns?
Ja, das ist schon, also bei den, ich sag mal, bei den etwas wohlhabenderen Bürgern, denke ich, ist das durchaus integriert. Vor allem, du musst nichts mitnehmen. Du kommst auf den Trichter, och, ich habe ja irgendwie noch eine Stunde. Dann, ich meine, du musst ja nicht immer die Komplettbehandlung machen. Du kannst ja auch einfach nur dich zum Schwitzen da reinsetzen.
Ja.
Ja? Dann zahlst du ja irgendwie so basismäßig so einfach mehr oder minder Eintritt ohne Spezialbehandlung. Und es kann auch passieren, dass du da irgendwie die Omas siehst, die sitzen da, stricken und tratschen, ja. Es ist halt auch so ein Aufenthaltsding einfach, ja. Und
was heißt, du musst nichts mitbringen?
Du musst, du
kein
kannst
Handtuch, kein gar nichts, scheißegal.
Nee, es gibt alles. Okay. Also wenn dir schamig ist, dann nimmst du halt ein Bikinihöschen mit, ja klar. Aber sonst musst du da, du kannst da jederzeit abbiegen und sagen, ah, jetzt geh ich mal ins Hammam.
Mhm.
Ja. Ist alles da.
Was kostet der Spaß?
Wie gesagt, 50 Euro.
Ach so, ja, genau, 50,
ja. Genau. Ja. Ja, das war schon ziemlich cool.
Wir bewegen uns jetzt gerade die ganze Zeit auf dem europäischen Teil Istanbuls, oder? Warst du auf der anderen Seite?
Die asiatische Seite, da war ich diesmal nicht. Das letzte Mal war ich da. Und die ist halt, die hat halt nicht die großen Sensationen. Also das ist eher was, wo man so seine Sommervilla hatte. Oder, ja, das ist relativ, es ist ein bisschen dünner besiedelt, es ist weniger los. Das ist halt nicht mehr so die alte Kernstadt, sondern es ist eher so, ja, weiß nicht, Rheingau. Ne? Mhm. Also so, man hatte da so seine Gärten, sein Sommerhäuschen, es gibt dort kleinere Dörfer auch, beziehungsweise es gibt, mittlerweile tut sich auch ein bisschen was, also gibt es dann auch noch Stadtteile, die ein bisschen belebter sind. Aber ja, also da hatte ich jetzt auch noch nicht so viel Gelegenheit, dahin zu gehen, ehrlich gesagt. Also wo wir noch waren, ist so ein Nightlife-Paradies. Aber das ist jetzt nichts, also da kam ich halt rein, das war so der angesagte Nightclub, ja. Mhm. Und Nightclub bedeutet in Istanbul, du kannst hier essen, du hast Restaurant, du hast Bar, du hast alles.
Also Erlebnisgastronomie.
Halt, ja, du fängst halt um 17 Uhr an, so mit Essen. Und dann gehst du halt irgendwie runter in den Barbereich und kannst dich halt entweder ans Wasser setzen oder halt irgendwie Dings, ja. Aber ich meine, das sah halt aus, das hätte genauso gut in Beirut, in Shanghai oder sonst wo sein können. Mhm. Das war halt nichts irgendwie spezifisch Istanbulerisches, sondern das war so international, möchte gern Jet Set, ja. Also Reina heißt der Nachtclub, der ist wohl ziemlich bekannt. Aber das fand ich jetzt nicht so aufregend, ehrlich gesagt. Also da ist es schöner, wenn man sich in Pera umguckt. Also da im alten Pera, im Europäerviertel, da hat es ganz nette kleine Bars, bergeweise kleine nette Restaurants. Also da war ich in einer Bar, das ist wohl die Hip-Bar.
Mhm.
Die war auch wirklich total nett. Die heißt Off Pera, also Off mit Doppel-F.
Mhm.
Und da ist wohl an Feiertagen mehr los, an Wochentagen weniger los. Aber da kann man relativ entspannt sitzen, bisschen Musik hören. Es gibt anständiges Alkoholsortiment. Nicht so ein Möchtegern-Sortiment, sondern kriegst einen gescheiten Gin auch. Ja. Und einen gescheiten Whisky und nicht nur so dieses, wir haben International Selection, ja geil, aber ich will trotzdem
keinen. Ich möchte aber keinen Gordon's Dry Gin haben,
bitte. Genau.
Ja.
Genau, also das ist ja ganz oft das Problem, dass diese super stylischen Dinger dann halt gleichzeitig auch so banausig sind.
Mhm.
Ja. Und dann geh lieber in die kleine Bar nach Pera und trink lieber was Gescheites und gegenüber sitzen dann halt irgendwie die alten Herren auf Plastikhockern und spielen Karten, aber das ist mir dann echt lieber.
Ja. Wie ist denn der Tagesablauf eigentlich, also wie des Istanbulers, wann steht er auf? Steht er früh auf, steht er spät auf? Macht er eine Siesta? Wann gibt's Abendbrot?
Also übermäßig früh kam es mir das jetzt alles nicht vor. Ich glaube, das ist einfach so gigantisch groß. Ich konnte keine wirklichen Tagesabläufe so richtig feststellen, weil ich glaube, das ist so ein Kulturmix, dass da alles möglich ist. Mhm. Also ich fühlte mich da nicht irgendwie eingeschränkt von wegen so, nein, jetzt ist die Küche aber zu. Ganz im Gegenteil, also du kriegst da echt ziemlich viel zu ungefähr allen Tageszeiten. Also, weil du hast Türken aus der Stadt, du hast Türken vom Plattenland, du hast Touristen aus aller Welt. Es ist halt irgendwie alles da. Ja, was ich ja irgendwie noch erzählen muss, ist, wir stehen ja kurz vor der Wahl in Istanbul. Mhm. Und das ist auch, also nicht in Istanbul, sondern in der gesamten Türkei. Und das ist etwas, was die Stadt sehr geprägt hat in diesem Moment, weil überall Fahnen geweht haben, überall waren Plakate. War total crazy madness. Auf jedem Platz standen irgendwelche Verlautbarungs-Kundgebungs-Plärrboxen. Leute haben Parteihymnen geschmettert. Also es war vollkommen absurd, ja. Ganz, ganz seltsam. Dann fuhren dann teilweise auch die Parteibusse Parteihymnen schmetternd durch die Straßen und du hattest wirklich echt, also du konntest diese Wahl nicht übersehen. Und das Seltsame ist, egal wo du hinkamst, also ich habe in der Nähe von der Hagia Sophia hab ich einen Lederverkäufer meines Vertrauens, wo ich das letzte Mal habe ich dort Lederhaus gekauft und die fand ich so geil, dass ich dieses Mal gleich noch ein paar Lederschlappen dort kaufen musste. Mhm. Und du kannst nicht in einen Laden gehen und kurz Lederschlappen kaufen, ohne dass du in ein Gespräch über Erdogan verwickelt wirst. Also die Leute sind so politisiert, das ist wirklich krass.
Mögen die ihn oder hassen die ihn?
Also die meisten, die ich getroffen habe, das waren natürlich so die offeneren Istanbuler, die irgendwie fähig waren, Englisch oder Deutsch zu reden. Mhm. Das sind Leute, die ihn hassen. Und mit den anderen, die ihn mögen, das sind natürlich vor allem Leute aus ferneren Gegenden, also so Anatolien oder sowas. Für die hat er wohl sich ganz gut eingesetzt, für die hat er wohl auch viel gemacht. Und mit denen habe ich aber natürlich nicht geredet. Mhm. Aber das ist natürlich seine Stammwählerschicht und die kriegt er ja. Aber so die Stadt Istanbuler, die mit mir geredet haben, die haben ihn alle wirklich gehasst und meinten so, also das war ganz süß. Wir kamen am Flughafen an und unser Guide hat sich so vorgestellt und meinte so, ja, halb Istanbul ist leider gerade gesperrt, weil der Kleinvezier ist unterwegs.
Der Kleinvezier ist so schön.
Das fand ich auch sehr niedlich und der war wirklich die ganze Zeit nur am Kopfschütteln und Augen verdrehen und er hasst ihn wirklich sehr. Mhm. Und erzählte dann so, Erdogan hat momentan wirklich, der hat Angst vor seinem eigenen Schatten, er ist total paranoid. Mhm. Er glaubt immer ständig, irgendjemand wolle ihm irgendwie ans Leder oder ans Leben. Und die Sicherheitsvorkehrungen, die für ihn gemacht werden, das ist ungefähr so, wie wenn bei uns irgendwie Obama kommt oder so, ne? Also für den eigenen Präsidenten, das ist schon ein bisschen krass. Mhm. Und sein Endziel, so wurde mir vermittelt, sei, also er wolle wirklich nochmal sowas wie ein Herrscher über das arabische Reich werden. Also er plant da wirklich nochmal so ein osmanisches Dings, ja. Und da hat momentan wirklich keiner Lust drauf.
Ja, das ist auch vor allen Dingen eine Form von Größenwahn. Das kann, glaube ich, gar nicht mehr aufgehen.
Nee, das geht nicht mehr auf. Das Problem ist halt, dass das Land ziemlich mafiös momentan ist. Ja. Also die Regierung hat, soweit ich das mitbekommen habe, hat halt mittlerweile ziemlich mafiöse Strukturen dort etabliert. Und da wieder rauszukommen, das wird nicht einfach. Also selbst wenn Erdogan weg ist. Ja. Mhm. Also das musst du erstmal wieder alles in halbwegs geordnete demokratische Bahnen lenken, ja. Ja, also da hat jemand echt mal richtig aufzuräumen. Ja.
Jetzt klemme ich die Liebste unter den Arm und wir fahren eine Woche nach Istanbul.
Ja.
Wo sollten wir auf jeden Fall hingehen? Und wo sollten wir auf keinen Fall hingehen? Also jeder, der mich fragt, was soll ich denn in London mal angeguckt haben, dem sage ich zuerst mal, dass er sich nicht Madame Tussauds angucken soll.
Ja, das ist total, Also. Ja. Warte mal, was hat mich denn so richtig underwhelmed? Jetzt muss ich mal überlegen. Ach, ich weiß nicht, es gibt halt wahnsinnig viele kleine Special-Interest-Museen. Ja, du kannst dir irgendwie so Teppichmuseum angucken und Mosaikmuseum und Fotomuseum und kleines Dingsbumsmuseum. Und die sind halt alle irgendwie klein und Dings. Und man sollte sie sich halt wirklich dann angucken, wenn man sich dafür interessiert, weil dann ist es großartig. Mhm. Und wenn nicht, dann halt nicht. So. Ansonsten, Palast ist super. Hagia Sophia kann man sich angucken. Blaue Moschee muss nicht sein. Es gibt viel schönere Moscheen als die große Blaue Moschee. Mhm. Man sollte auf jeden Fall mal mit der Fähre gefahren sein. Was auch total nett ist, da muss ich nämlich wieder zurück drauf kommen, weil ich die am Anfang erwähnt habe. Man kann auch mal rausfahren zu den Prinzeninseln.
Ja,
genau. Also die haben mich echt, die haben mich ein bisschen geflasht, weil da war ich auch noch nie. Man fährt da so mit der Fähre etwa 1,5 Stunden hin und dann hat man da so die Sommerfrische der Istanbuler. Mhm. Und ursprünglich waren die Prinzeninseln tatsächlich zur Entsorgung von Prinzen bestimmt. Also die,
Verbannung oder erschießen und
ja,
dahin
werden? Okay. Also genau, die sanfte Form der Erschießung. Also man kriegt ja immer mehrere Söhne. Ne? Das ist ja dann immer sehr lästig, ja. Weil nur einer kann irgendwie Thronfolger werden. Und der zweite, also in England saufen die sich dann ja immer kaputt oder werden Dandy und geben Geld aus oder sowas. Und in Istanbul hat man die am Anfang wirklich tatsächlich erschossen. Irgendwann hat man gesagt, es geht nicht mehr.
Das ist wie Katzen im Klo ersäufen, oder?
Ja, so ein bisschen, ne? Das kann, ja, weil ich meine, die stehen halt auch dauernd irgendwie mit einem vergifteten Dolch in der Gegend rum und wollen Sultan werden anstelle des Sultans, ne? Mhm. Das ist halt so das Blöde an diesen jüngeren Prinzen. Und irgendwann hat man dann tatsächlich einen Prinzenkäfig im Serai, also im Palast gehabt und hat sie dort eingeschlossen. Und das war dann aber auch zu nah. Und dann hat man gesagt, naja gut, wir haben ja dieses kleine Archipel da. Und irgendwann so das muss so 16., 17. Jahrhundert gewesen sein. Also, naja, ich glaube, wir schicken die jetzt da raus. Und dann haben sie sich, also es sind mehrere Inseln. Und da haben sie sie dann immer irgendwie hin verbannt. Und da saßen sie und fristeten ihres Lebens. Und das war eine Zeit lang so und dann später, diese Inseln hat man dann festgestellt, die sind wahnsinnig idyllisch. Mhm. Und dann haben diese reichen Istanbuler, haben dann ihre Sommervillen dorthin gebaut. Und die sehen, lustigerweise sieht das Ganze wirklich exakt so aus wie ein Badeort, weil also wie alle europäischen Badeorte, nämlich du hast weiße Häuser, knallweiße Häuser, mhm, die dann meistens auch noch irgendwie mit Schnitzereien verziert sind. Ja, also du kommst dorthin und du verstehst sofort, das ist ein Badeort, weil mhm, weiße Häuser mit Schnitzereien, Eisbuden, also türkische Badeorte sehen kein bisschen anders aus als Badeorte überall anders in Europa. Mhm. Fischrestaurants bis zum Umfallen, ja, und Autos gibt's dort nicht, das heißt, du musst alles mit der Pferdekutsche erledigen.
Ach, das ist aber doch schön.
Das ist total entspannt, genau. Es ist super ruhig, also sobald man sich so ein bisschen aus dem Gewimmel, weil es kommen halt ziemlich viele Tagesausflügler so hin, und sobald man sich so ein bisschen mit so einem alten Pier halt auch, wo die Fähren anlegen, wenn man sich so ein bisschen aus diesem Radius von diesem Kernquadratmeter der Wimmelstadt entfernt hat, wird es sofort total ruhig. Du hast nur noch diese kleinen weißen Ferienhäuser. Es ist super angenehm, ganz grün, es ist bergig, es ist hügelig, du kannst dort wandern, es gibt kleine Pensionen. Also wenn du länger in Istanbul sein willst, ich dachte so, eigentlich will ich mich eine Woche hier einquartieren und mal so richtig entspannen. Ne? Mhm. Mal irgendwie so ein bisschen abseits in so einer kleinen Pension, gehst du Fisch essen, setzt du dich irgendwie auf den Balkon. Es gibt überall, kannst du Fahrräder leihen, also kommst auch mit dem Fahrrad gut klar. Das wäre eigentlich, im Prinzip kannst du eine Woche auf der Prinzeninsel hocken und dann irgendwie nochmal so ein paar Tage Istanbul dranhängen oder so, wenn du Bock hast. Mhm. Und ich meine, du bist in 1,5 Stunden in der Stadt, ja. Das ist halt nicht der Akt. Das fand ich irgendwie ziemlich attraktiv, muss ich gestehen. So, ja.
Das klingt gut, ja.
Also das finde ich auf jeden Fall total nett. Und was macht man sonst so?
Essen.
Essen?
Spazieren gehen und essen.
Ich meine, du kannst natürlich in dieser Stadt einfach rumlaufen, weil es gibt überall was zu sehen. Mhm. Du kannst durch diese Bazarstraßen kannst du irgendwie Stunden laufen, weil es wird auch nicht langweilig.
Gibt es No-Go-Areas?
Also in diese runtergekommenen Slum-Gegenden würde ich also als Beginner erstmal nicht reingehen. Aber ansonsten habe ich mich da nicht unsicher gefühlt, überhaupt nicht. Gar nicht. Mm-mm. Also ich bin ja auch nicht so ein fanatischer Rucksack vor den Bauchklammerer. Mhm. Ja, weil ich denke immer so, das ist das sicherste Zeichen für, ich habe Angst, bitte beklau mich, sondern gehe da halt eher entspannt durch. Und was es auch gibt, ist das Museum der Unschuld. Mhm. Und zwar gibt es einen Roman von Orhan Pamuk, ein nicht ganz unbekannter türkischer Schriftsteller, hat mittlerweile auch den Literaturnobelpreis bekommen. Und der hat einen Roman geschrieben, der heißt Museum der Unschuld. Und da geht es um einen Mann, der von einer Dame, von einer jungen Frau, Füsun, so besessen ist, dass er alles sammelt, was sie jemals angefasst hat. Und auch jede Zigarette, die sie je geraucht hat und so. Und dieses Museum, das real existierende Museum, stellt halt dieses Museum nach. Mhm. Und da hängt zum Beispiel, du kommst zum Beispiel zum Eingang rein und da hängen irgendwie in einer riesigen Installation alle Zigarettenkippen, die Füsun jemals geraucht hat. Und dann gehst du hoch und dann kommen lauter kleine Vitrinchen. Und jede Vitrine ist ein Kapitel. Da steht der Kapitelname drüber, der ist relativ sprechend auch. Und da sind diese ganzen alten Dinge drin. Also das spielt so in den 60er Jahren etwa. Mhm. Und da stehen dann so alte Limo-Flaschen, alte Postkarten, alte irgendwie Werbeplakate, Fotos aus dieser Zeit, die irgendwie, weiß nicht, Füsuns Vater zeigen und so. Also natürlich fiktiv danach zusammengesammelt. Das hat Orhan Pamuk irgendwann mal gemacht. Also er hat versucht, die Gegenstände, die er im Buch beschreibt, oder diese Kapitel durch Sammlungen zu belegen.
Ach, das heißt, er hat das auch selber aufgebaut, dieses Museum. Das ja, hat mich ja, irgendwie, okay. Mhm.
Genau, zu einem großen Teil hat er das selber gemacht. Und also wenn man den Roman kennt, muss man auf jeden Fall da reingehen. Mhm. Wenn man den Roman nicht kennt, dann ist es wie so eine abgefahrene Kunstinstallation, die man sich aber trotzdem angucken kann. Also ich habe den Roman damals noch nicht gelesen gehabt, der übrigens sehr, sehr schön ist. Mhm. Aber ich hatte trotzdem einen Heidenspaß in dem Ding, weil es ist so liebevoll dekoriert mit so vielen kleinen Einzelheiten und du hast diese Kapitelüberschriften und kannst dir dann vorstellen, was darin passiert, ob es ein melancholisches oder ein heiteres Kapitel ist, welche Gegenstände da stehen, was da passieren könnte. Also das ist so, ich fand's großartig und finde, da sollte man unbedingt reingehen.
Also es ist nicht kitschig, weil es klingt so auf den ersten Blick oder auf den ersten Eindruck klingt es ein bisschen kitschig.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also finde ich nicht. Es ist natürlich, es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist eine, die sehr viel über Istanbul dieser Zeit erzählt. Ja, also es ist auch so ein Gesellschaftspanorama und bringt sehr viel Zeitkolorit mit aus eben Istanbul in einer bestimmten Epoche. Und also man erfährt einfach sehr viel über Alltagskleinigkeiten, über Gegenstände. Wie sahen die Limoflaschen aus, die man damals, welche Bonbons hat man gegessen, ja? Also das bringt alles immer irgendwie einen bestimmten Zeitgeschmack mit und das Ganze wird dann eben zu so kleinen Arrangements in diesen Vitrinen zusammen gebastelt. Also das, ich fand's großartig, fand's wirklich gut.
Wann ist denn so die beste Reisezeit für Istanbul?
Ich würde sagen Frühjahr oder Herbst. Ja, im Sommer ist es halt sehr heiß. Mhm. deswegen die Sommervillen, ja. Also da ist man dann nicht unbedingt in Istanbul in der Stadt geblieben, wenn man sich's irgendwie leisten konnte, sondern man ist halt irgendwie dann doch nach draußen gegangen irgendwie. Und das würde ich mir also im Sommer echt nicht antun. Ich war jetzt dieses Mal im Frühjahr, das war sehr angenehm. Ich war das letzte Mal im September, das war auch recht angenehm. Im Winter wird's eher fies. Aber
in welchem Sinne, also fies im Sinne von kalt oder Regen?
Ja, es wird richtig kalt, es schneit auch.
Okay.
Also Istanbul hat richtig vier Jahreszeiten, ganz deutlich. Und da, also Frühjahr oder Herbst ist eigentlich so die angenehmste Zeit, würde ich sagen. Ja. Ach ja, genau, und ums Museum der Unschuld herum, ja, es gibt ganz viele tolle Trödellädchen und so Sekthändlädchen und so mit viel kleinen Krimskrams und so. Also das
nicht
ist auch
bloß
so,
Handgepäck mitnehmen, willst du damit sagen?
Ja, wir waren so froh, dass Turkish Airlines, wir haben normalerweise, hätte man irgendwie, ich glaube, 24 Kilo oder so, und die haben gesagt, naja, ihr kriegt 30. Und wir so, danke. Weil es ist wirklich, ja. Und was dort auch in der Gegend ist, was ich auch total schön fand, weil das letztes Mal bin ich nämlich mit irgendwie 150 Kilogramm Bildbänden zurückgekehrt. Ich habe dir ja einmal gezeigt, diesen Panorama-Bildband,
ja,
das
Schwarz-Weißen, ja.
Genau. Also Istanbul ist ja irgendwie auch eine Stadt mit durchaus einer fotografischen Tradition. Mhm. Und der große Istanbuler Fotograf ist eben Ara Güler. Der hat also die Stadt auch über Jahrzehnte hinweg begleitet, war auch Magnum-Fotograf, also richtig international auf allerhöchster Ebene. Und neben dessen Atelier, das ist auch relativ da in der Nähe, auch an der Istiklal da gleich, da gibt's sogar ein Café, das Café Ara. Und da kann man hingehen, direkt neben seinem Atelier. Und da hängen lauter Bilder von ihm. Und das ist auch ein total schönes Café, das ich auch sehr empfehlen kann übrigens. Und als Buchtipp gibt es Ara Güler's Istanbul mit einem Vorwort von Orhan Pamuk. Wenn man sich also auf die Reise vorbereiten will, ist das wirklich so das rundum sorglos Paket. Also besser kann man es nicht kriegen. Das, weil niemand hat eigentlich die Stadt so gut gesehen wie Ara Güler und niemand hat sie so gut beschrieben wie Orhan Pamuk. Also das ist wirklich ein Duo, wenn man das hat, und das ist eigentlich eine super schöne Vorbereitung auf die Reise.
Jetzt habe ich Lust, nach Istanbul zu reisen, zumal das ja auch um die Ecke ist irgendwie. Also jetzt relativ, also so China, das ist halt immer so eine, das ist halt eine Weltreise, aber Istanbul ist halt, da kannst du im Zweifelsfall nur mit dem Auto hin. Naja,
ja, das sind drei Stunden oder sowas mit Turkish Airlines. Das ist so ein Hüpfer, ja. Das ist total angenehm. Und Turkish Airlines ist ja auch ganz angenehm, finde ich. Ja. Nee, kann man wirklich machen.
Werde ich mal machen. Dieses Jahr allerdings wird da nichts mehr draus.
Ja.
Ach, schade.
Ja, aber nächstes Mal so eine Woche Istanbul ist wirklich was Feines. Sollte man.
Werde ich bestimmt mal ausprobieren.
Mach das.
Ich habe sowieso, ich muss eh mal in die Türkei. Ich werde ohnehin agitiert, auch von Leuten, die da leben, dass ich gefälligst mal vorbeikommen soll.
Ja, dann mach das mal.
Ja,
Türkei ist schön.
Aufbrechen.
Angenehme Leute, finde ich.
Wohin fährst du das nächste Mal denn?
Gleich bei dir um die Ecke.
Sanssouci.
Nein, Tropical Island.
Islands.
Ja, weiß nicht. Also diese Cargolifter-Halle, wo jetzt mittlerweile diese seltsame Playmobil-Welt mit Pfützen und Pool und ich habe keine Ahnung, aber ich krieg eine Massage. Ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt, und zwar, ja doch, ich bin sehr gespannt, weil ich ja auch deine gehässige Seite kenne. Andrea Diener war in Istanbul. Vielen Dank.
Dankeschön, Holgi.